der Nerd Alert wieder. Und ich drehe hier mal wieder alles hoch. ja, das waren die guten John Saw und his Afro Safety mit dem wenig verklausulierten Kevin Hart. Und wir sind immer noch bei dem Thema Creative Commons Lizenz. Das alles, was wir heute an Musik gespielt haben, ist alles unter der CC-Lizenz erhältlich. Und wir haben uns gerade nochmal Gedanken über die Entwicklung dieser freien oder offenen Lizenzen gemacht und kamen zu dem Punkt, wo wir nochmal kurz was zur Geschichte der Lizenzen sagen wollten. Ich glaube, eine der ältesten, bekanntesten freien Lizenzen ist die amerikanische Public Domain. Das ist, wenn man praktisch sagt, so das, was ich hier geschaffen habe, stelle ich der Allgemeinheit zur Verfügung und jeder kann damit machen, was er will. Also es ist vollkommen, ich koppel da meinen Namen von ab, aber ich möchte auch nicht dafür verklagt werden, wenn damit irgendwie Mist passiert. Das ist in Deutschland nicht möglich. In Deutschland geht es nur so, dass du immer Urheber bleibst und du kannst dich da nicht von frei machen. Also die ist personengebunden, das Urheberrecht an dieser Stelle. Ja, und diese Public Domain war auch, glaube ich, die erste Lizenz, die so ich in der Richtung kennengelernt habe, als zu den guten alten 64er-Zeiten so die ersten Programme aufgetaucht sind. Und man den Quellcode dazu hatte und teilweise war es dann noch Basic oder so und dann konnte man irgendwie die Programme verändern und so. Das war auch mein Einstieg bei dem Thema. Ja, und der große Sprung kam dann aber 1984 mit der GNU Public License von Richard Stallman, der gesagt hat, die ganze Softwareentwicklung geht irgendwie einen falschen Weg, wenn sie nur kommerziell passiert und man muss die Freiheit haben, zum Beispiel einen Druckertreiber zu verbessern. Das war sein Antrieb, dass er an der Stelle angepisst war von einem Druckertreiber, ich glaube von HP war es, und er wollte unbedingt irgendwie ein anderes Feature oder es funktionierte nicht richtig und das hat ihn so zu allgemeinen Überlegungen gebracht, dass an der Stelle was passieren könnte. Ja, und da hat er die GPL erfunden und die GPL sagt ja so viel wie du kannst alles machen irgendwie mit der Software, da gibt es so vier Freiheiten, die daraus entstehen durch die GPL. Du kannst mit dem Programm machen, was du willst. Du kannst das Programm verändern, wie du es willst. Du kannst es weitergeben. Und du musst den Source Code weitergeben. Und war es das schon? Nee, eine Freiheit fehlt da noch. Ich kriege die vier mal schlecht auf die Reihe, muss ich sagen. Ich muss sie echt mal schulmäßig pauken. Aber dieses Modell hat, glaube ich, für eine ganze Reihe von Lizenzen irgendwie ein Modell gestanden. Und
sie war aber vom Kern her zugeschnitten eigentlich auf Software, richtig?
Ja, genau. Die GPL ist für Software ausgelegt. Und der nächste Sprung war dann aber auch schon Ende der 90er, dass es dann irgendwie zur Open-Source-Lizenz kam, die nur zwei der vier GPL-Freiheiten beschreibt. Und die dem Richard Stallman wurde immer so Kommunismus nachgesagt oder Sozialismus und es gab aber auch ein paar ernsthafte Bestrebungen, sowas mal größer zu vermarkten und die Firmen daran zu führen. Und der ehemalige Projektleiter von dem Debian-Projekt, Bruce Perens, der hat das mit verschiedenen anderen Leuten ins Leben gerufen, die Open-Source-Lizenz. Also 14 Jahre später, da gab es die GPL schon lange. Und heutzutage werden ja GPL und Open Source mehr oder weniger mal gleichgesetzt. Sie sind nicht ganz gleich. Also da muss man feine Unterschiede machen. Ja, und das, was wir heute natürlich hier im Wickel haben, ist Creative Commons. Das ist dann nochmal eine Weiterentwicklung, weil man sich gesagt hat, ja, GPL ist ja schön und gut, aber ist für Software. Und das ist für Musik oder Texte noch nicht richtig gut geeignet. Und die basiert auf dem Professor Lawrence Lessig. Ich weiß gar nicht, ob er Professor ist, Doktor ist er, glaube ich. Und der hält ja auch mal ganz viele Reden und Vorträge. Hat einen sehr einzigartigen Präsentationsstil bei seinen Vorträgen. Das kommt geradezu maschinengewehrartig, seine Folien, alle paar Sekunden ein neues Bild. Also man wird ziemlich geflasht, fast ein bisschen von dem TV beeinflusst. Und das ist einzigartig. Also wenn man mal sich einen Vortrag von Lawrence Lessig angucken möchte, das ist wirklich was. Es flasht. Ja, nun habe ich euch voll gesappelt hier.
Ja, vielleicht ein schöner Geschichts-Opa hier. Alle klein, ich habe euch was
erzählt. Ja, spannend wäre noch so ein bisschen näher in die Details zu gehen von der Creative Commons Lizenz, weil die Zuhörerinnen ja wahrscheinlich auch teilweise, wenn sie Radio hören, auch Musik interessiert sind, vielleicht sogar Musik machen. Und da ist es natürlich dann immer spannend, auch zu wissen, so wie man irgendwie die GEMA vermeiden kann.
Ja, gutes Thema. Ich glaube, vielen Künstlern ist das eigentlich immer relativ egal. Sie möchten natürlich irgendwie Anerkennung und vielleicht auch mal Geld sehen für ihre Kunst, wenn sie irgendwie in Richtung Kommerz gehen oder davon leben wollen einfach. Ich glaube, dass Künstler sich grundsätzlich zu wenig mit dem Thema beschäftigen. Oder?
Doch, davon gehe ich auch aus. Also,
die Freunde oder Leute aus meinem Freundeskreis, die Musiker, wenn ich die auf das Thema anspreche, dann ist denen irgendwie immer so ein bisschen nebulös klar, dass die GEMA irgendwas Böses ist. Aber die können es nicht so richtig benennen. Ich glaube, am ehesten klar wird es ihnen dann, wenn sie unterschrieben haben und zum ersten Mal Stücke von sich ins Internet packen auf ihre Homepage der Band und dann feststellen, sie müssen selber für ihre eigene Musik, die sie geschrieben haben, Geld bezahlen. Okay, sie kriegen es vielleicht dann irgendwann wieder, das Geld. Aber sie müssen mitzählen, wie häufig Stücke runtergeladen werden.
Ja, das ist ja für Künstler, die jetzt vielleicht nicht so den Major-Label-Vertrag haben oder so, erstmal eine ganz schön harte Nummer eigentlich, wenn sie versuchen, ihre Musik zu promoten oder so, und dann müssen sie aber für jeden Klick zahlen irgendwie von ihrer eigenen Musik. Das ist ja schon eine ziemlich komische Sache, die da läuft. So.
Auf jeden Fall verlässt man dann auch erstmal so die Fähigkeiten, von denen man meint, dass man sie als Künstler wahrnehmen muss, nämlich Musik machen oder Texte schreiben. Und dann muss man plötzlich sich mit Zählmechanismen im Internet beschäftigen, Auswerten von Logfiles und Statistiken erstellen, wenn man genau ist.
Okay, und dann eine Alternative, die dir jetzt vorschwebt. Wir beide gründen eine Band, ja? Du mit Mundharmonika und ich mit Akkordeon. Und wollen es auf unsere Website Nerd Alert stellen, neben den grandiosen CC-kompatiblen Podcast, den wir ja hier gerade machen.
Ja.
Was würdest du vorschlagen? Mal so konkret als Handlungsanweisung für jemanden Musikschaffenden, der sich sicher sein möchte.
Gute Frage. Damit man sich selber auf einen Weg begibt, den man auch, wo man sich dann nicht irgendwann selber ärgert, dass man irgendwie ein Papier unterschrieben hat und dann gebunden ist. Mhm. Ich meine, das sollte ja eh jedem klar sein, dass man, sobald man Verträge unterschreibt, dass man sich da irgendwie in Teufelsküche begeben kann. Und ich weiß nicht, vielen ist halt nicht klar, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die GEMA nicht der einzige Rechteverwerter ist. Es ist der größte und der Rechteverwerter, wenn man kommerziell erfolgreich ist, auch am meisten Geld wieder zurückbekommt. Das mag schon richtig sein. Aber ich glaube, für die meisten Bands und Musiker ist das ja eh nicht der Fall, dass sie da wirklich mit rechnen oder dass sie es auch so weit vorantreiben, dass sie da letztendlich irgendwann mal Geld von sehen. Insofern, die ganzen kleinen Bands, die haben da durch die GEMA gar nicht so viele Vorteile. Es sei denn, man macht so als experimentelle Jazz-Musiker Stücke von 30 Sekunden oder so. Bei der GEMA wird das ja immer nach Anzahl der Stücken abgerechnet. Und wenn man dann live auftritt, kriegt man ja bei so Live-Auftritten auch Geld dafür. Wird dann für die Aufführung der Stücke irgendwie bezahlt. Das sind dann aber mal alles so Feinheiten, die da muss man sich irgendwie schon tatsächlich damit beschäftigen. Ich glaube, das Einfachste ist erstmal nicht so einen Vertrag bei der GEMA zu unterschreiben, sondern sich vielleicht mal auf der deutschen Seite von Creative Commons mal zu informieren, was das ist, welche Vorteile das haben kann, im Gegensatz zu Verträgen mit Rechte, kommerziellen Rechteverwertern, ist das mit der Creative Commons relativ offen, das heißt, da steht auch nicht direkt ein Geschäftsmodell dahinter, das heißt, man bindet sich auch nicht unbedingt, man lizenziert nur einzelne Stücke, während man bei der GEMA zum Beispiel automatisch GEMA-Künstler ist, und da kann man nicht einzelne Werke ausnehmen aus der
Okay, aber sagen wir mal, wir haben einen bahnbrechenden Erfolg mit unseren Aufführungen, wir beide. Und eigentlich würden wir ganz gerne damit jetzt auch ein paar Euronen verdienen. Ich kann ja eine CC-Lizenz nicht wieder zurückziehen.
Nee, das geht so nicht, soweit ich weiß. Ich denke mal, da kommen wir nämlich auch an den Kernpunkt dieser ganzen Angelegenheit. Was so die Parallele zu Open Source und einer Software-Lizenzen ist. Im Grunde ist das ja so, dass du, wenn du Software herstellst und die kommerziell vertreibst, nach dem bisherigen, ich sag mal, Microsoft-Modell, du verkaufst praktisch die Software. Zumindest verstehen die Leute das so. Und der entgegengesetzte Gedanke ist ja bei Open Source, du verschenkst deine Software, mal umgangssprachlich gesprochen, und da, wo du dann vielleicht noch einen Euron mitmachen kannst, ist mit Dienstleistungen. Das heißt, du bietest Leuten dann Installation, Konfiguration, eine Beratung, sowas an. Und ich denke mal, da ist dann auch der Sinn von Creative Commons Lizenzen zu sehen. Das heißt, du verschenkst deine Musik und holst dann Geld rein durch Fernsehauftritte, Rockpalast oder Merchandise-Verkauf, durch Verkauf von Tonträgern. Das ist ja trotzdem erlaubt. Das ist ja nicht so, nur weil du es verschenkst, darfst du deine Musik nicht auf Tonträgern verkaufen. Das kannst du ja trotzdem machen. Und so funktioniert Musik ja teilweise auch in Asien. Das heißt, die Künstler suchen sich dann Partner. Häufig sind es dann irgendwie so Werbetreibende, die dann dein positives Bild irgendwie mit einem Produkt verknüpft sehen wollen. Und die sponsoren dann praktisch dein Leben. Auf der Straße kriegst du die Musik, auf CDs, selbst gebrannt, für einen Euro oder irgendwie so in dem Gegenwert. Das heißt, gibt's, ist nicht teuer. Worüber die Leute, die Künstler tatsächlich irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen, ist dann tatsächlich einfach Sponsoring, Merchandise, Live-Auftritte, solche Geschichten. Also da sind diese Modelle, wie sie hier durch die Rechteverwerter existieren, schon längst nicht mehr existent. Ob sie jetzt schon das Wahre sind, das ist irgendwie noch eine andere Frage. Weil man möchte ja vielleicht nicht irgendwie seinen Lieblingskünstler immer automatisch mit irgendeiner kommerziellen Marke verknüpft sehen. Und man möchte vielleicht auch nicht, dass sich irgendwelche Markenbegriffe in Texte von Liebesliedern einschleichen oder so. Aber zumindest ist da das schon so in Richtung Service, Open Source Gedanken gewechselt. Ja. Sollen wir noch mal ein bisschen Musik spielen? Oder verfolgst du gerade einen Gedanken?
Ich verfolge dich die ganze Zeit.
Nerd Nummer 5 sieht so aus, als würde er ganz doll denken gerade.
Mache ich hoffentlich immer den Eindruck. Nein, ich würde vorschlagen, ja, wir machen noch ein kleines Stückchen Musik und sammeln uns und sabbeln dann noch.
Okay. Thank you.
Die Krimi-Schmiede.
Let me see.
Da sind wir wieder.
Wir haben uns ist eben nochmal eine Möglichkeit eingefallen. Ups. Eine Möglichkeit eingefallen, wie man doch noch als Künstler sich seinen Lebensunterhalt finanzieren kann mit einem Creative Commons Modell, auch wenn man die Werke dann rausgibt, dass man trotzdem irgendwie seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Ansätze schon, wie so eine Art Börse funktionieren. Und zwar, dass man einen Teil des Werkes irgendwie schon mal so einen Ausblick drauf gibt, dass man sagt, so ja, ich habe hier jetzt einen tollen neuen Film gedreht, ich habe hier ein tolles neues Musikstück und daraus soll eine ganze Platte werden. Und
das erste Kapitel eines Buches vielleicht.
Genau so. Und dass man dann auf so einer zentralen Website das anmeldet und sagt, so und so viel Geld hätte ich dafür gerne eigentlich. Dann, wenn so viel Geld zusammenkommt, gebe ich es frei unter Creative Commons Lizenz. Damit können dann alle Leute machen, was sie wollen. Und das finde ich eigentlich eine super Angelegenheit, weil das einem für beide Seiten irgendwie gerecht ist, oder?
Und als einzelner Mensch, mal aus der anderen Warte her, also ich zum Beispiel würde ganz gerne, dass das veröffentlicht wird, zahle vielleicht einen Euro-Betrag und füge so sozusagen mit meiner kleinen Geldsumme zur großen Fondssumme bei. Ne? Das wolltest du doch.
Genau. So. Es könnten natürlich auch Sponsoren auftreten, die das dann komplett freikaufen. Nö, aber so, dass man.
Also, so Fundraising, wie das zum Beispiel auch häufig gemacht wird bei anderen Projekten, wo einfach, okay, wir wollen größer werden, besser, wir wollen uns am Leben erhalten, wir brauchen ein bisschen Kohle von euch, spendet.
Mhm, genau. Und man sieht dann immer den aktuellen Stand so: das Projekt hat irgendwie schon 60% erreicht und man kann sich motivieren gegenseitig. Kann irgendwie seine Bekannten irgendwie davon überzeugen, so ja, das hier, hör mal rein, das ist ja richtig cool, stell dir vor, davon haben wir eine ganze Platte. Also das kann halt auch so Art viralen Charakter haben, dass man dadurch auch erst Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, ich finde das einen interessanten Ansatz. Ich war auf zwei Websites dazu schon, die kann ich auch mal auf der nerdalert.de Seite verlinken und das ging noch nicht so richtig nach vorne los. Meistens werden momentan CC-Lizenzen so gebraucht, dass man seine Werke ganz einfach frei zur Verfügung stellt. Aber da wird halt auch noch weiter gedacht, wie es weitergehen kann, ohne dass man irgendwelche hässlichen Verträge unterschreiben muss und seine Seele dem Teufel verkauft. Ja, und was dann natürlich alles möglich ist mit der CC-Lizenz, dass man Remixe machen kann, dass die Stücke, Musikstücke in einem vollkommen anderen Zusammenhang weiterverwendet werden können, wie zum Beispiel als Filmmusik, sofern geeignet, oder einzelne Samples rausgezogen werden können. Und das steht dann ja alles offen und frei, weil man kennt das ja, aus dem Hip-Hop-Bereich, da geht es ja eigentlich schon seit der Erfindung des Hip-Hop darum, werden die Leute überhaupt irgendwie glücklich, wenn sie gesampelt werden. Und ich glaube, der Kampf ist immer noch nicht ausgefochten, oder? Also es herrschen dann da irgendwie immer so Gerüchte, ja, bis 4 Sekunden oder so ist alles erlaubt, da darf man samplen, aber ich glaube auch nur, solange man nicht erwischt wird. Und ja, ich weiß nicht, kennt ihr irgendwie Too Many DJs, diese Delaware-Brüder aus Belgien? Die machen auch immer so Mashups und die machen das, glaube ich, auch im Radio ursprünglich und haben mischen halt immer mehrere Stücke, auch bekannte Stücke übereinander. Ist sehr lustig, häufig mit so 80er-Jahre-Hits. Und da ist das Problem, die wollten dann auch einfach mal eine Platte mit ihren Mixen veröffentlichen. Und die haben allein 1,5 Jahre für eine Platte gebraucht, um die Samples zu clearen, nennt man das ja in dem Bereich. Und danach haben die gesagt, das machen wir nie wieder. Und seitdem herrschen halt im Internet irgendwie immer Raubkopien sozusagen von Mixen von denen. Und das sind, glaube ich, über 20, 30 mittlerweile. Und es ist ja einfach schade, wenn na, so ein kompletter kreativer Bereich nur im Grau vor sich hin dümpelt. Na, ganz einfach, weil es rechtlich nicht geklärt ist, na, was damit alles möglich ist.
Es gibt auch im Deutschen aber auch noch andere Rechte, die denn eigentlich eine freie Nutzung erlauben. Zitatrechte, Berichtsrechte. Wie ist das damit?
Also Zitat,
spielen doch gegeneinander, oder
nicht? Zitatrechte ist, glaube ich, nur bei Texten der Fall. Und na, dann muss da auch trotzdem noch, also das wäre dann eher so für eine Website oder ähnlichen der Fall, da muss immer noch genug eigener Beitrag dazu sein, also so, dass das auch wirklich ein Zitat ist und man kann keine kompletten Texte irgendwie posten. Für Musik gibt es das, glaube ich, nicht. Da gibt es kein Äquivalent zum Zitatrecht.
Okay, ich mache mit meinem Fernsehsender einen Filmbericht über ein Konzert, was du gegeben hast, wo ich über das Konzert berichte, nicht über deine Musik, irgendwie, die ich jetzt verbreiten möchte, sondern nur Auszüge, meinetwegen eine halbe Minute deiner Bühnenshow oder so. Ich muss da, glaube ich, keine GEMA-Gebühren bezahlen oder so weiter, weil es ein Bericht ist doch eigentlich, oder nicht?
Das glaube ich nicht.
Fragezeichen.
Das glaube ich nicht. Also, nee.
Schön, ist auch egal. Wir verhaspeln uns vielleicht. Dachte ich nur. Weil im Endeffekt ist das doch ein riesiger grauer Bereich. Und da muss man ja nochmal jetzt sagen, was uns diese CC-Lizenz außer, dass ich mir bruchstückhaft meine CC-Lizenz dann bauen kann, doch eine gewisse Art von Rechtssicherheit in der Verwendung, oder?
Ja.
Weil dieser ganze Zitat- und Berichtsrecht und wie du gerade sagtest, irgendwie mit 4-Sekunden-Jingeln, wenn ich von vornherein CC-Musik nehme für meine Sachen, für meine Mixe, habe ich einfach diese Angst oder die Probleme, die daraus entstehen, was ich da mache, doch gar nicht mehr. Das ist doch einer der großen Vorteile, die wir jetzt eigentlich nochmal unterstreichen müssen hier.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Also gerade auch zum Beispiel im Podcasting-Bereich ist deswegen ja CC-Musik so beliebt. Ganz einfach, weil das einem die Sicherheit bietet, dass man da hinterher auch anderen Leuten genug Rohmaterial zur Verfügung stellen kann, damit die da irgendwie nochmal was Neues, Eigenes draus machen können. Ja, Albert. Na, hast du noch was auf der Pfanne?
Du musst auch erst nochmal sagen, was wir gerade gespielt
Brutzelt,
haben.
Brutzelt, hast du mich voll erwischt. Also wir hatten Shagrock, wir haben hier länger über den Namen, die Ausspruchsart diskutiert.
Ich glaube, du musst das niederländisch aussprechen.
Meinst du Shagrogge?
Shagrogge.
Ja, der oder die mit dem Titel Brave Love im Midi Night Mesh Mix. Und danach Grass im Reform-Mix von Lavura Electro aus dem Album Machinas Hybridas.
Ah, herrlich. Wir können nachher einfach die Künstler und Stücke irgendwie nochmal auf unsere Website packen, oder?
Auf jeden Fall. Lesbar ist das wahrscheinlich einfach.
Wo hattest du die runtergeladen?
Das ist auch alles von CC Mixter. Also,
Ja, großartig. Ich habe bei CC Mixter gesehen, ich hatte mir so ein paar Sachen rausgesucht und dann habe ich nicht genau hingeguckt und habe daneben geklickt und habe gesehen, da sind halt nicht nur die remixten Stücke, sondern auch das Rohmaterial. Ne?
Ja.
Also tatsächlich auch so einzelne Instrumente in der Rohform. Ne? Und das habe ich mich gewundert, dass ich plötzlich einen ZIP-File statt einen MPEG-3-File runtergeladen hatte. Und dass die Stücke irgendwie recht kurz sind und eintönig. Aber das war natürlich nur das Rohmaterial. Ich weiß nicht, bei CC Mixter lädt man ja auch direkt mit HTTP down, ne?
Ja.
Bei Jamendo finde ich ganz abgefahren, da Jamendo ja auch ihre Kosten irgendwie niedrig halten möchte, wird da ja auch so richtig auf Peer-to-Peer gesetzt. Meinst du, das ist eine Hürde für die Leute, sowas down zu lohnen?
Also ich vermute mal, für die Leute, die jetzt halt nach freier Musik suchen, wird es wahrscheinlich keine Hürde sein, weil die so ein großes Interesse daran haben, überhaupt so freie Musik zu finden und auch wahrscheinlich schon so computeraffin sind, dass es halt auch für die keine Hürde ist, jetzt irgendwie so ein BitTorrent-Client zum Beispiel zu installieren oder so. Denke ich mal, ist das eher kein Problem. Also,
ich kann es in meinem Nerdtum gar nicht einschätzen. Also,
da geht mir ein bisschen ähnlich, ne?
Also, ich weiß nicht, Peer-to-Peer-Programme werden ja auch zur Software-Distribution eingesetzt. Und zur Film-Distribution. Und ich weiß nicht, so schwierig ist das dann auch nicht.
Schwierig ist das definitiv nicht. Also, vor allen Dingen unter Linux kommt der BitTorrent-Client ja schon gleich mit, wenn man jetzt das Ubuntu hat, wie ich zu Hause. Aber das ist ja leider nicht die Allgemeinheit.
Ich frage mich dann eher, ob für Leute das so verständlich ist, dass sie zum Beispiel nach dem Downloaden die Sachen irgendwie noch weiter ein bisschen auf ihrer Festplatte lassen und das im Share lassen, dass sie mindestens zum Beispiel ja den Datei-Download einmal wieder hochladen sollen, damit das Peer-to-Peer auch Sinn macht.
Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, ne?
Aber damit können wir sicherlich auch eine ganze Sendung mal füllen, oder? Mit dem ganzen Peer-to-Peer.
Peer-to-Peer-Protokolle.
Genau, Tiefenanalyse. ISO rauf und runter. Mhm. Oder hatten wir vielleicht schon mal eine?
Nö, nicht, dass ich wüsste. Könnte man mal machen.
Aber wir machen jetzt keine Redaktionssitzung in der Sendung.
Nö, aber doch, wäre mal ein interessantes Thema.
Also gerade, weil du ihn ja gefragt hattest, wie einfach fällt es dir oder ist das eine Hürde, um diese Hürde mal für andere Leute zu brechen, sollten wir sowas mal machen.
Das ist eine gute Sache. Dann fände ich auch mal interessant, rauszufinden, warum BitTorrent immer nicht als Peer-to-Peer, sondern als Distributionssoftware bezeichnet wird. Ist so.
Um den Geschmack loszuwerden?
Ja, vielleicht.
Den illegalen Geschmack?
Ja, könnte sein. Na gut. Aber was ich natürlich vorhin meinte mit auf der Pfanne haben, ob du noch...
Ja, ist noch was am Start von Shag Rock.
Shag Rock.
Genau. Gettin' Illy on them im Haterade Mix featuring Clarence. Mehr steht jetzt nicht mehr.
All you haters, do you like what you hear? Do you want some more? Or just breathe it into the beat again?
Love to hate.
Oh, that's shitty.
Love to hate.
See, I see. I gets illy on them. I gets illy on them. I get more illy on them. I gets illy on them. I gets illy on them. I gets illy on them. I get more illy on them. I gets illy on them. Niggas couldn't mastermind a ham sandwich. Can't handle. Shit, you're only live in five boroughs, worldwide and thorough. Talking shit like safety click trigger, Mary Poppin' ass niggas. Clickers ain't the best MC alive, but if you got 2 cents, you're giving five. After battles, wipe my ass with booze. Hear the ambulance and then you the in room. I light my blood like torch on the hunt, and then I
damn tramp you.
Front, flowing battle movements, so niggas not subtle, and you a sidekick. Andy Rick, the Barney Rubble. I gets
illy on them. I gets illy on them. I gets illy on them. I gets illy on them. I gets illy on them. I get more illy on them. Dramatic pause. From the BX, Clarence Bodica.
You ain't fucking with him. Get the fuck out of here.
Tu 다야 동결리 초가찰리 도소원미 수수장제 빼피로 구구요
Ja, Nerdalert geht schon wieder dem Ende zu heute, ne?
Ja, ganz schön, mal nur viel Musik zu spielen. Fand ich zumindest nicht schlecht. Eigentlich wollte ich gerade noch mal gucken, ob wir irgendwelche Ankündigungen zu machen haben für die nächste Sendung. Wir erwarten ja zumindest demnächst jemand aus Caracas wieder, der ein bisschen was über Open Source und Venezuela und die bolivarische Revolution erzählen wollte. Oder ob man nochmal ein bisschen über Easter Hack macht. Das werden wir nochmal ausknobeln, oder?
Knobeln wir.
Vielleicht ist ja Nerd Nummer 1 auch aus Korea wieder da und erzählt von der nächsten Web Security Konferenz. Obwohl, na, von Japan konnte er auch eher so kulturelle Sachen erzählen, oder? Ja, guti, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Na, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, na, schickt uns mal eine schöne E-Mail an nsa@nerdalert.de oder schreibt was in unser Wiki auf nerdalert.de. Da verlinken wir noch mal ein paar von den Künstlern, die wir heute gespielt haben und ja, die Links zur Sendung. Ja, ansonsten haut auch noch mal das nächste Stück rein, dann würden wir sagen tschüss.
Okay, nachdem wir eben Drum and Bass Tempel in Tibet von Shag Rock erneut gehört haben, hören wir jetzt Hip Life im Pra River Flow Remix von Shag Rock.
Was ist das von Pliver Flow?
Pra River Flow. Was auch immer das sein mag. Ja, hören wir es uns an, ne?
Rhyme with the beat. Hip life flow. Yeah, yeah, dude, yeah. Emma would give me the fuck. Yeah, money, boom. No, I'm in what's my money, boom. Be in nine. I'm in what's in the one, yeah, boom. Oh, shoot, go shoot. The blue, go shoot. If I see through more, I do fuck more. If I'm cool, say, we, yeah, I know. Who grew more, they're here for now. I put this in the art, you know, but we are here. Who's the car? Fuck all you do, dirty, you don't can know, you need to pack. Ram, Sakakula, and the Ayamaya, Ebenua, Ebenua, get the approach, Unadua, Unadua, you come on the sun, not who's Semapa.
Off of the street. Hip life flow. Rhyme with the beat. Hip life flow. Sophisticated in the new. Hip life flow. High level fool. Hip life flow.
When you panic, Kasahari D. And I'm Wasim, David P.
If you want more, Jay, this is just Maredo. If you want more, Maredo, feel the groove. Mother same, mother same, mother same, mother same. If I'm a true, true.
I put this in the art, you need it. What we are here? Who's the car? Fuck all you do, dirty and you can't know you need it. Ram, Sakakula, and the Ayamaya. Ebenua, Ebenua. Yeah, the Aprotian, Unadua, Unadua. We come on the sun, not who's the same. Kadia, Mutani, Emeka, the swap. This is for
you. Off of the street. Rhyme with the beat.
Hip life flow.
Sophisticated in the new.
Hip life flow. High level fool.
Mm-hmm.